Ja, ich freue mich, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ich habe noch einen Bibelvers, gerade für Menschen, die in herausfordernden Zeiten gerade sind. Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Es ist für mich ein Bibelvers, der hat mich durch schwerere Zeiten getragen. Und deswegen kann ich ihn auch auswendig, und es tut gut, manchmal solche Bibelverse auswendig zu können. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Amen. Amen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Paul, ich komme aus der EFG Kirchheim und letztes Jahr war ich mal hier gepredigt. Und ich hatte heute Morgen den Eindruck, kurz auch Zeugnis zu geben bei mir, also bevor ich in die Message starte, der Gott des Lebens. Und zwar steht ja in der Bibel, 1. Thessalonicher 5, 16, 17 oder 18, irgendwo da, seid dankbar in allem. Und es ist ja eine gute Sache, wenn alles läuft. Sagt Dank für alles, nicht ganz, seid dankbar in allem. Bei mir ist es so, vor zwei Wochen hat sich meine Frau das Handgelenk gebrochen, die ist gestürzt und dann drei Tage später ist sie operiert worden, war ein Trümmerbruch am Handgelenk. Ist ein bisschen blöd, weil wir haben drei kleine Kinder, 5, 4 und 2, und sie kann quasi gar nichts. Also weder Zopfbinden noch Windel wechseln, gar nichts, ist alles raus. Und ich bin dann natürlich dann eingesprungen und versucht dann irgendwie den Laden am Laufen zu halten. Mit ganz viel Unterstützung auch aus der Gemeinde und so, aber trotzdem. Und trotzdem darf ich ja arbeiten. Und immer wenn ich dann gearbeitet habe in den Zeitslots, die ich hatte, war mein Rechner in dieser Zeit so unfassbar langsam. Kennt ihr das, wenn er vor dem Rechner steht und dann drückt er was und dann dreht's und dann schreit man, es reagiert nichts und dann erst 10 Sekunden später macht's frrrt. Und gerade in der Zeit, ich wollte effizient sein, ich wusste, ich muss, und der Rechner hat nicht funktioniert. Ich bin so sauer gewesen. Und jetzt gestern war ich bei meinen Schwiegereltern mit meiner Familie und wir waren spät dran. Ich wollte schnell nach Hause, meine Kinder ins Bett bringen, dass sie früh genug mittags schlafen, dass sie auch abends schlafen, hin und her. Man kennt die Geschichte. Und dann stoße ich rückwärts in den leeren Parkplatz hinter mir. Das Problem war, der war nicht leer. Und dann war meine Rückscheibe in meinem Kofferraum. Meinen Kindern ist nichts passiert, ist alles gut, aber ich habe mir mein Auto zerlegt. Und dann die Bibelstelle, seid dankbar in allem. Wo es manchmal ist, seid nicht dankbar für alles, weil es geschieht echt viel Mist auf dieser Welt, wo wir nicht für alles dankbar sein müssen, aber wo Gott uns herausfordert, seid dankbar in allem. Und da noch eine Bibelstelle dazu, Römer 8, 28, da heißt es, jenen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und manchmal denkt man ja, ist dann nachher das Handgelenk von meiner Frau doppelt so gut? Oder habe ich dann nachher zwei Rückscheiben bei meinem Auto und einen Porsche da stehen? Das meint die Bibelstelle gar nicht. Im Vers danach steht, dass es um Christusähnlichkeit geht. Alle Dinge werden denen, die Gott lieben, zum Besten dienen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das ist gerade die Hausaufgabe, die ich zu Hause habe, in meinem Leben dankbar zu sein. Herr, auch wenn ich das Handgelenk nicht verstehe und auch wenn ich das mit dem Auto nicht verstehe, mein Rechner ist jetzt wieder schneller, Halleluja, dann möchte ich trotzdem dankbar sein. Und Jesus, diese Dinge sollen mir dienen, dir ähnlicher zu werden, weil dir alle Ehre gebühren. Das ist auch mein Auftrag hier in dieser Welt, Christus ähnlich zu sein. Amen. Amen. Also, ich habe heute uns ein Thema mitgebracht, der Gott des Lebens, und dazu eine Bibelstelle, die ist recht bekannt. Die lese ich am Anfang mal vor und gehe dann in ein paar Gedanken hinein. Bekannte Bibelstelle aus Johannes 7, 37 bis 39. Da heißt es, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. An dem letzten, dem großen Tag des Festes. ist ja erstmal interessant oder wichtig zu wissen, um welches Fest hat es sich da gehandelt. Es ist ja in der Bibel oftmals wichtig, den historischen Kontext zu verstehen, weil es unheimlich viel für uns zu bedeuten hat. Tag des großen Festes ist damals das Laubhüttenfest gewesen. Jesus war in Jerusalem zum Laubhüttenfest. Jetzt, was ist das Laubhüttenfest? Ich erkläre es gleich noch ein bisschen genauer. In erster Linie war es ein Pilgerfest, wo alle Männer dazu aufgerufen wurden, nach Jerusalem in den Tempel zu gehen. Es war ein Pilgerfest, ein Wallfahrtsfest. Und es war ein absolutes Freudenfest. Es war das einzige Fest, in welchem die Männer aus dem Männervorhof zum Altar durften. Ansonsten war dieser Raum nur für die Priester. An diesem Fest, es ging 7 Tage dieses Fest, durften die Männer aus dem Männervorhof in den Priestervorhof und einmal um den Altar laufen und dann wieder raus. Am letzten Tag, dem großen Tag, durften sie 7-mal drum laufen. Und in dieser Zeit haben sie Psalmen gesungen. Es waren die Hallel-Psalme, Psalm 113 bis 118. Sie haben gesungen, sie haben gefeiert, sie hatten so Sträuße, so Palmwedel dabei. Da war Party. Also Vollgas. Psalm 118, da ist dieser Vers drin. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen fröhlich sein und unsere Freude haben. Das lese ich immer bei Hochzeiten, das haben die damals gesungen. Also Tag der Freude, Tag des Festes. Jetzt, was war das Laubhüttenfest? Zum Ersten, es war ein Erntedankfest, da gibt's mehrere. Aber es war ein Erntedankfest. Herr, wir danken dir, dass du uns versorgst. Das war der eine Punkt, ein Gedenken daran, dass Gott der Versorger ist. Das dürfen wir uns auch immer wieder übrigens zu Gemüte führen, weil dann doch im Netto leider nichts wächst. Ja? Erntedank. Es war damals bewusst vor Augen. Wir sind abhängig von diesem Gott. Er lässt es regnen und er lässt die Sonne scheinen. Wir leben in Abhängigkeit zu ihm. Dann ein zweites. Gedenken an die Versorgung und Bewahrung und Leitung Israels in der Wüste. Das ist der zweite Punkt. Laubhüttenfest. Israel ist ja aus Ägypten herausgezogen und dann sind sie 40 Jahre in der Wüste umeinander. Und Gott hat sie in dieser Zeit versorgt. Und auch heute ist es noch so, dass in diesen 7 Tagen die Menschen Laubhütten machen, daher auch der Name, und draußen übernachten. Laubhüttenfest. Gott, du bewahrst, du versorgst, auch in Zeiten, wo wir nicht wissen, wo es lang geht. Auch wenn wir nur ein Laubhüttendach über uns haben und nicht unsere schönen Ziegelsteine und A-Plus-Haus. Ja? Gott, du leitest, du versorgst. Und das Letzte, Fest der Erwartung auf den Messias. Damals war es ja so, da war eine ganz, ganz große Erwartung da, dass der Messias kommt, der Christus, der Retter. Das war ja die Hoffnung der Juden damals. Gott, rette uns von den Römern. Schieb sie raus aus deinem Land. Hier sollte auch eigentlich das Davidische Großreich sein. Da haben die Römer nichts zu suchen. Der Tempel war da, aber da sollte wieder auch, ja, stärker Gott angebetet werden. Und die Römer haben hier keinen Platz. Der Messias sollte kommen. Also eine Naherwartung an den Messias. Und gerade zu diesem Fest war das so, am letzten, dem großen Tag, ging ein Priester in die Stadt zu dem Teich Siloa und holte Wasser aus diesem Teich in so einer Karaffe und lief dann in den Tempel hinein und dort wurde ein Dankopfer geopfert. Aus Wein und aus diesem Wasser, aus diesem Teich zur Ehre Gottes. Und da wurde ein Bibelvers zitiert und der heißt, und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung, des Heils. Da war eine Heilserwartung da. Zum einen war das Denken, wir sind das erwählte Volk, Halleluja. Aber auch das Denken, da wird noch einer kommen. Da kommt einer, der retten wird, der uns heil machen wird. Ja? Das war dieser große Tag, genau an dieser Stelle. Und jetzt, was hat all das mit dem Gott des Lebens zu tun? Was hat es heute? Warum erzähle ich das? Jesus war ja ein Mann. Und Jesus war in Jerusalem. Und Jesus war Jude. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dieses Fest mitgefeiert hat, dass er mit um den Altar gelaufen ist, dass er mit diese Psalmen gesungen hat. Er hat daran teilgenommen und ich glaube auch, dass er sich an der Freude der Menschen gefreut hat. Und zugleich lesen wir, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Also wenn ich mir das vorstelle, er sieht, ich stelle mir vor, er ist in der Säulenhalle, also nachher nicht in dem Männervorhof, sondern in der Säulenhalle. Und er holt seine Jungs zu sich, seine 12, und sagt, Männer, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Sagt er das? Nein, er steht im Tempel und er ruft, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Also er sieht das Treiben, er sieht die Hoffnung und er sieht die Zuversicht und er sieht die Freude. Aber er sieht auch in den Menschen den Durst. Und er steht da und ruft, oh, ich sehe das und es ist gut und es ist Gebot. Aber wenn jemand wirklich dürstet, der komme zu mir. Der komme zu mir und er ruft. Warum? Weil wir natürlich glauben, dass er als der Sohn Gottes die Sehnsüchte dieser Menschen kennt, dass durch ihn diese Menschen erschaffen wurden. Und auch das gilt ja auch für uns heute. Jesus sah diese Menschen, er liebte sie radikal und auch uns heute. Und er kannte und wusste über ihre Sehnsüchte Bescheid. Und er liebt sie letztendlich so radikal, dass er ein paar Monate später ans Kreuz für sie geht. Und für uns auch am Kreuz gestorben ist. Also er ruft diese Menschen zu sich und sagt, kommt zu mir, ich weiß, was ihr braucht, ich kann es euch geben. Und dann finde ich ein Wort ganz arg spannend, weil er sagt, wenn jemand zu mir kommt. Manchmal, und da leide ich auch ein Stück weit runter, ist in unseren christlichen Gemeinden das Denken, wenn du dich anständig verhältst, dann kannst du zu Jesus kommen. Aber das ist überhaupt gar nicht die Sache. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Also das kann der Bettler sein, der in der Säulenhalle sitzt oder am Eingang von der Säulenhalle sitzt und eigentlich nur hofft, ein paar Groschen abzuziehen, dem das Fest ziemlich egal ist. Oder auch der Priester, der zum Teich gelaufen ist und eigentlich jetzt voll on track ist, nach seinem Empfinden. Wenn jemand dürstet, komme er zu mir. Also wir müssen nicht unser Leben im Griff haben, dass wir zu Jesus kommen können. Und auch für die Menschen damals galt es. Wir müssen nicht die Oberheiligen sein, um zu Jesus kommen zu können, sondern Jesus sagt, wenn jemand dürstet, komme er zu mir. Wenn deine Sehnsucht ist, dann komm zu mir. Das hat an der Stelle nichts mit Beliebigkeit zu tun. Ich lebe mein Leben, wie ich will. Aber dieses tiefe Verständnis, ich muss mein Leben nicht bis ins Letzte im Griff haben, um zu Jesus zu kommen. Ich komme zu Jesus und er nimmt mich an der Hand und sagt, okay, let's go for it. Jetzt geht's ab. Wenn jemand zu mir kommt. Und mich hat das Bild getroffen, ganz persönlich. Dieses Bild, wo ein Altar ist, oder man könnte es auch als eine Quelle beschreiben, und Menschen laufen voller Freude um diesen Altar oder um diese Quelle herum und sehen sich nach Leben, haben da Hoffnung darin, und Jesus steht daneben mit ausgebreiteten Armen und sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Habt ihr so ein bisschen vor Augen? Und ich habe da Quellen oder Altäre in meinem Leben ausgemacht, und die möchte ich euch mal mitgeben, um die ich so gerne rumlaufe und mir daraus Leben erhoffe oder mir erhoffe, dass sie meine tiefste Sehnsucht stillt, und Jesus steht daneben und sagt, du kannst da drum rumlaufen, ist okay. Aber komm doch zu mir. Und das erste ist, Quellen und Altäre in meinem Leben, Menschen, Ehe, Familie, Freunde. Es ist schlecht, Ehe, Familie und Freunde zu haben. Ja, absolut nicht. Wir sind als Gemeinschaftswesen sind wir geschaffen. Ehe ist eine Idee Gottes, Familie auch. Auch Freunde, Menschen machen unser Leben bunt. Das ist gut so. Wir sind für andere Menschen auch geschaffen. Wir sind Beziehungswesen. Wenn wir nach seinem Ebenbild geschaffen wurden und er Gemeinschaft in sich lebt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann sind auch wir zur Gemeinschaft geschaffen mit ihm, aber auch zueinander. Familie, Menschen, Freunde sind gut. Sie machen unser Leben bunt. Aber sie stillen nicht unsere tiefsten Sehnsüchte. Und ich merke das teilweise in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen, dass ich um diesen Altar, jetzt muss ich auffallen, dass ich mich nicht verhedder, ich laufe gleich wieder zurück, dass ich um diesen Altar laufe oder um diese Quelle und daraus trinke und letztendlich daneben stehe und ein Stück weit durstig zurückbleibe. Wenn wir in unsere Gesellschaft heute hineinschauen, dann ist quasi die romantische Beziehung absoluten Gott und ist ein Altar, auf dem geopfert wird. Bist du freudlos in deinem Leben, dann brauchst du eine neue Beziehung. Selbst wenn du möglicherweise schon in einer Ehe bist. Rosamunde Pilcher, 1:1. Hier findest du Leben, da findest du Leben. Und es gibt's aber auch im Christlichen, auch in unseren Gemeinden, wo eigentlich das ganze Leben darauf ausgerichtet wird, letztendlich einen Partner zu finden und Kinder zu haben, und darin werde ich Leben finden. Und ich bin auch mit Menschen im Gespräch, die keinen Partner finden, und da ist großes Leid. Und das möchte ich auch nicht kleinreden, aber darin ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. Manchmal wird der Partner mit Gott verwechselt oder die Kinder. Ich rede auch mit Menschen bei mir in der Gemeinde, die leider kinderlos bleiben. Und das ist ein Riesenleid und das möchte ich auch da nicht kleinreden. Aber das kann auch ein Altar sein, wo ich mir Leben erwünsche, aber letztendlich da kein Leben drin ist. Und ich als Ehemann, manchmal denke ich, laufe ich um meine Ehe rum und denke, Mensch, jetzt bin ich 10 Jahre verheiratet, jetzt könnte ich doch so langsam alle meine Wünsche von meinen Lippen ablesen. Funktioniert immer noch nicht. Kann man ja nachher mal fragen, ob es bei Menschen, die länger verheiratet sind. Es ist genau das Gleiche. Ich laufe drum rum, mir geht's nicht gut. Und wer ist schuld? Meine Frau. Ja? Wir kennen das. Und kann es sein, dass Jesus daneben steht und sagt, ich habe dir das alles geschenkt? Aber wenn du dich nach Leben sehnst, wenn du dich nach Fülle sehnst, dann komm zu mir. Hier am Kreuz, lauf nicht darum. Und ich glaube, das ist für unsere Freundschaften, für unsere Ehen, für unsere Beziehungen, es ist so befreiend, wenn wir nicht daraus alles versuchen rauszuquetschen. Was für eine Last ist es teilweise für unsere Partner, für unsere Ehepartner oder für unsere Freunde, wenn sie dafür zuständig sind, dass ich ein erfülltes Leben habe. Das ist erdrückend. Und sie können es gar nicht leisten. Dafür sind sie nicht geschaffen. Dafür ist ein anderer da. Also eine Quelle, um die ich herumlaufe. Eine zweite. Umstände, Wohlstand, Sicherheit, Gesundheit, Ansehen. Wohlstand. Ich bin ja nicht mit Theologie gestartet, sondern ich habe erst BWL studiert. Habe einen Bachelor in BWL gemacht. Und was war das Ziel des Schwaben? Ein alleinstehendes Haus mit einem Audi A6 davor. Ja? Wohlstand. Und es ist was Schönes. Wohlstand ist was, ja. Oder Sicherheit, wenn die nächste Finanzkrise kommt, dass mir ja nichts passiert. Gesundheit ist auch bei uns in der Gesellschaft eine Sache. Eigentlich bist du nur glücklich, wenn du in allem körperlich absolut gesund bist. Kennt ihr den Spruch, Turne bis zur Urne? Mit 85 noch, also dieses Fitsein bis zum Lebensende. Ich mache mich da ein Stück weit drüber lustig oder ansehen, hey Mensch, Paul, du hast so gut gepredigt. Oh. Und es ist auf der einen Seite lustig und auf der anderen Seite ist es so tragisch. Weil ich dann auch wieder merke, Paul, glaubst du denn wirklich, wenn du dein Haus hast in Kirchheim mit Garten und mit Audi A6 davor, dass dann alle deine Sehnsüchte gestillt sind? Und glaubst du denn tatsächlich, wenn alle Menschen dich ansehen und sagen, wow, du bist so toll, dass dann meine Sehnsüchte gestillt sind? Oder Sicherheit, wenn meinen Kindern, wenn mir absolut nichts passiert, wenn ich für alles eine Versicherung habe. Glaubst du es tatsächlich? Und es ist auch so eine Quelle, wo Jesus daneben steht und sagt, komm zu mir. Wenn du dich nach Leben sehnst, dann komm zu mir. Übrigens, das wollte ich noch sagen, die Dinge sind auch nicht schlecht. Manchmal sind wir ja in dem, dass wir sagen, oh, entweder das eine vom Teufel oder vom anderen. Nee, also Wohlstand ist ja was Schönes. In der Bibel sehen wir oftmals, es ist auch Segen Gottes. Auch Gesundheit ist ja was Gutes. Aber die Frage ist, ob es zu einem Gott wird, auf dem ich mein Leben darauf opfer oder eben nicht, ob Gott jemand anders bleiben darf. Und jetzt was Letztes, vielleicht für teilweise jüngere Generationen, vielleicht auch ältere, mal schauen. Letzter Altar. Ablenkung, Aktivitäten, Beschallung, Karriere. Ich kenne es von mir, aber auch ganz besonders von Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, dass da eine Dauerbeschallung da ist. Aufstehen, beim Zähneputzen, YouTube-Video und dann in die Schule fahren, habe ich die Stöpsel drin, höre mir irgendwas an und dann Schule, 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 Mittagessen, Schule, 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 dann komme ich heim, Hausaufgaben, YouTube, Netflix und dann Podcast aufs Ohr, bis ich einschlafe. Dauerbeschallung, Dauerbeschallung, Dauerbeschallung. Und die, dass wir manchmal, dass Menschen und ich auch, ich nehme mich da voll mit rein, wo ich manchmal so beschallt bin, dass ich gar nicht merke, wonach meine Seele sich sehnt. Und ich verwechsel's mit Leben, dass ich sage, ah, ich habe doch ein erfülltes Leben, mir geht's doch gut. Kann es sein, dass Jesus manchmal daneben steht und sagt, nimm mal die Stöpsel aus dem Ohr und hör hin, wie es deiner Seele wirklich geht. Und kann es nicht sein, dass du gar nicht so glücklich bist, wie du scheinst zu sein? Du hast eigentlich alles überlagert. Man kann es auch mit Karriere, kann genauso gut sein. Karriere als eine Sache, dass ich alles andere deckel. Und auch da, dass Jesus daneben steht, nimm deine Stöpsel aus dem Ohr und komm zu mir. Drei Altäre, wo Jesus zu sich selbst einlädt und sagt, komm zu mir. Und ich glaube, das gilt für Menschen, die jetzt mit Jesus noch nicht unterwegs sind, wo Jesus zum ersten Mal zu sich ruft und sagt, reiß die ganzen anderen Altäre ab, komm zu mir, bei mir findest du Leben. Aber ich glaube, es gilt auch für uns, wenn wir mit Jesus schon länger unterwegs sind, immer wieder neu zu überdenken, woraus ziehe ich echtes Leben? Und wo gehe ich hin, wenn es schwierig wird in meinem Leben? Was sind meine Mechanismen, wenn es herausfordernd wird? Führe ich in die Beschallung? Oder trinke ich gerne mal ein Bier zu viel? Oder jeden Abend? Das sind Mechanismen in uns und da suchen wir Leben drin. Und das, gegen Bier ist erstmal nichts zu sagen, aber wenn ich darin Leben suche, dann habe ich ein Problem. Jetzt eine herausfordernde Bibelstelle aus dem Alten Testament, da sagt Jeremia, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Boah, ist hart. Das ist eine Bibelstelle, die ist richtig auf die Nase. Aber wenn ich, wie ich immer wieder auch solche Bibelstellen lese, ist es ein Gott, der sein Volk oder seine Menschen rüttelt, aber nicht um des Rüttelns willen, sondern um sie wach zu machen, dass die Menschen wieder zu ihm kommen. Es ist immer eine Einladung zu ihm selbst. Immer eine Einladung in die Gemeinschaft mit ihm. Immer und immer und immer wieder. Aus Liebe zu uns. Und dann lesen wir ja weiter und sehen, was es bedeutet, wenn wir zu Jesus kommen. Da heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und es ist ein Stück Evangelium an der Stelle. Wer an mich glaubt, man kann auch mit Vertrauen an dieser Stelle übersetzen. An ihn, in die Person, aber auch an das Evangelium. Dass dieser Jesus für die Schuld und Scham dieser Welt gestorben ist und die Mächte der Finsternis zerstört hat. Er ist der Sieger. Übrigens sage ich immer wieder bewusst Schuld und Scham. Weil wir haben ein tiefes, ja, wenn man christlich irgendwie sozialisiert aufgewachsen sind, haben wir ein Verständnis oftmals dafür, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, was ich getan habe. Aber manchmal wenig Verständnis dafür, für meinen Scham. Ich habe was getan und ich fühle mich so schuldig. Oder aber, ich als Mensch fühle mich schlecht, ich bin ein Versager. Ich bin nicht wertvoll. Auch für all diese schlechten Identitäten, die mir zugesprochen werden oder die ich in mir trage, ist Jesus gestorben. Am Kreuz. Er ist für die Schuld und Scham dieser Welt gestorben und hat die Mächte der Finsternis zerstört. Und dann sagt er, wenn wir uns ihm anvertrauen, bekommen wir seinen Geist, den Geist Christi, seine Gegenwart, sein Leben, sein lebendiges Wasser ist in uns und stillt Durst. Göttliches Leben in uns. Fasst eine andere Bibelstelle gut zusammen. Da heißt Epheser 1, 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufdrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Was lesen wir hier? Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört mit den Ohren. Das Evangelium, das euch Rettung bringt, und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, also diesen Schritt der Nachfolge, habt ihr den Heiligen Geist bekommen. Das heißt, die Frage ist nicht, ob ihr den Heiligen Geist habt oder nicht. Wenn wir Jesus nachfolgen, sagt er, habt ihr ihn. Die Frage ist, ob wir ihm Raum geben in unserem Leben. Ob wir offen sind für sein Wirken in unserem Leben. Ob ich tatsächlich diese Quelle in mir in Anspruch nehme, dass er meinen Durst auch wirklich stillen darf. Ob er auch wirklich Leben in mir sein darf. Und das finde ich das Herausfordernde und doch das Schöne an Gott, wo er immer und immer und immer wieder uns Freiheit schenkt. Weil er sagt, ich habe dich als ein Wesen geschaffen mit Freiheit zu entscheiden, von mir wegzulaufen oder zu mir hinzukommen. Und auch in dieser Situation, wenn du mir bereits nachfolgst und da mein Geist in dir ist, hast du weiterhin die Möglichkeit, den Geist zur Seite zu schieben oder dem Geist Raum zu geben. Und das ist immer wieder Hausaufgabe, auch für uns, Heiliger Geist. Geist Gottes, du Gott des Lebens, nimm Raum ein in meinem Leben. Aber interessant an dieser Stelle, an der Stelle ist, Jesus sagt eigentlich in erstmal, also der Kontext sagt schon, dass unsere Sehnsucht gestillt ist. Ja? Die Sehnsucht nach Leben. Aber was sagt diese Bibelstelle noch? Dass aus unserem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließt. Also, dass aus uns Leben herausfließt. Das ist ja eigentlich das, was die Bibel mit Durst meint. Also diese Sehnsucht nach Hoffnung, nach Leben, letztendlich die Sehnsucht nach Gott. Das ist ja mit Durst gemeint in der Bibel. Und wenn von Wasser die Rede ist, dann ist es eben diese Lebendigkeit, dieses Leben Gottes, was aus uns herausströmt. Und folglich sind wir, wenn wir diesen Geist in uns haben, nicht welche Dämme oder ein Schwamm, der nie voll werden wird, sondern letztendlich sind wir Lebensmittler. Zu Lebensmittler eingesetzt. Und das finde ich herausfordernd, weil hier tatsächlich auch im Urtext Ströme lebendigen Wassers fließt und nicht von einer Pinpette die Rede ist. Oh Herr, wenn ich voll bin, wenn mein Leben, ich, dann kann ich tröpfchenweise verteilen. Nein, Jesus sagt jetzt was ganz Natürliches, wenn der Geist in euch kommt, dann werden aus euch Ströme lebendigen Wassers fließen. Und die Frage ist, wie können denn Ströme aussehen? Es ist ja immer manchmal die Frage jetzt, oh Ströme, wie kann man das denn praktisch werden lassen? Ich glaube, und das sehe ich in meinem Leben, aber auch im Leben anderer, dass das Zeugnis, das Reden von Jesus so wichtig ist. Und es hat so einen schlechten Ruf, dass ich ganz natürlich von dem erzähle, was ich mit Jesus erlebt habe und wer dieser Jesus für mich ist. Dass ich am Sonntag nicht über den FC Bayern rede, sondern vielleicht doch, dass ich in der Gemeinde war mit meinem Arbeitskollegen am Montag. Aber jetzt nicht auf eine zwanghafte Weise, wo ich meine, jedem Menschen sofort das Evangelium um die Ohren schlagen zu müssen, sondern ganz natürlich, dass davon, wovon mein Herz voll ist, mein Mund übergeht. Und wenn mein Herz mit Jesus voll ist, geht mein Mund mit Jesus über. Und das ist, finde ich, was unverkrampft ist. Wenn Menschen begeistert sind von etwas, dann spüre ich es ihnen ab. Und das sehne ich mich immer mehr auch an mir, wenn ich mit meinem Nachbar rede, dass ich genauso begeistert immer wieder von Jesus rede, auf natürliche Art und Weise. Nicht denke, oh, könnte ich da mal einen Satz fallen lassen, Traktat weitergeben, auch gut. Aber ganz natürlich von Jesus reden. Aber was ist Ströme lebendigen Wassers noch? Früchte des Geistes, Galater 5, 22, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Was ist es, wenn wir so voll des Geistes sind, wenn Menschen, sagen wir manchmal, wenn wir Druck abbekommen, dass da nicht Bitterkeit und Zorn und Wut aus uns herausfließt, sondern Liebe, Langmut und Selbstbeherrschung. Das ist ja oftmals das Bild, wenn wir voll mit diesem lebendigen Wasser sind, wie eine Wasserbombe, und da kommt Druck drauf. Platsch, dass da Jesus rauskommt, dass der Heilige Geist aus uns rausströmt. Liebe, Freude, Friede, wenn Menschen mich blöd von der Seite anmachen, dass ich nicht mit der kalten Schulter reagiere, sondern dass der Heilige Geist in mir wirkt, barmherzig und gnädig und liebevoll zu sein. Und ich glaube, es ist etwas, was der Heilige Geist in uns tut, organisch, indem wir immer und immer wieder mit ihm Gemeinschaft haben, aber auch etwas ist, wo wir proaktiv werden dürfen müssen. Ja? Paulus schreibt es öfters, im Epheserbrief und auch im Kolosser, ich glaube Kolosser 3 steht es, wo er immer wieder dieses Bild von Kleidung ablegen nimmt und Kleidung anziehen nimmt. Also legt ab hier Lüge und Mord und die ganzen Dinge, legt sie ab und zieht viel mehr Dinge an. Die Liebe Gottes, sein neues Gewand, ist was Proaktives. Ist was Proaktives. Beispiel von mir, ich habe 3 kleine Kinder, ich weiß nicht, was ich vorhin gesagt habe, 5, 4 und 2. Und ich habe gemerkt, dass mein Geduldsfaden weit kürzer ist, als ich dachte. Und das merke ich immer wieder. Und dass ich dann manchmal irrational reagiere, weil man einfach nach Hause kommt, dann ist man genervt, und dann sind Kinder halt Kinder und die machen Dinge, die Kinder machen. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich da drauf? Und manchmal bin ich aufbrausend und dann komme ich nachher zu meinen Kids und sage, hey, es tut mir leid, da habe ich echt schlecht reagiert. Aber ich möchte mich nicht immer nur entschuldigen, sondern an diesem Aufbrausen arbeiten und sag, Herr Jesus, ich lege diese Jacke des Aufbrausens ab und ich ziehe deine Geduld an. Und es ist was Proaktives und immer wiederkehrendes. Und natürlich falle ich immer wieder auf die Nase und dann komme ich zu Jesus und sag, Herr Jesus, vergib mir. Aber wieder neu hole ich mir den Mantel der Geduld ab. Und vielleicht sind es bei euch andere Dinge. Also ein Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist in uns organisch wirkt und die Früchte hervorbringt. Aber wir sind auch beteiligt, abzulegen und anzuziehen. Früchte des Geistes und das Letzte. Noch den Gedanke, das merke ich manchmal bei mir auch. Dass ich gerade Ströme lebendigen Wassers, das kann man so gut theologisch deuten mit eben diesen Galater 5 Sachen. Es muss alles natürlich aus mir herauskommen. Ich merke aber manchmal, dass ich das als eine Entschuldigung nehme. Ich bin quasi gar nicht mehr aufgefordert, mit Menschen über Jesus zu reden, weil das soll ja alles ganz organisch natürlich kommen. Wie der Weinstock und die Rebe, wer in Christus bleibt, da kommt die Frucht von alleine. Habt ihr schon mal eine Frucht gesehen, die so da sitzt? Nein. Aber das nehme ich manchmal als eine Entschuldigung zu sagen, es muss alles ganz natürlich, alles ganz frei aus mir herauskommen, alles. Und es stimmt zum einen und zum anderen stimmt es wieder nicht. Nein, wir sind gerufen, auch Schritte zu gehen, proaktiv. Und proaktiv mit Menschen zu reden. Und proaktiv auch für Menschen mal zu beten. Die Bibel ist da nicht schwarz-weiß. Letztes Früchte des Geistes sind die Gaben. Weissagung und Dienen und was, es sind ja viele. Gerade 1. Korinther 12, Römer 12. Und ich glaube, es ist zweierlei. Und sind die Gaben ja nie für uns, in erster Linie für uns selbst gegeben. Das ist ja interessant. Manchmal denkt man, ich habe jetzt die Gaben des Geistes bekommen, dass ich gut dastehe. Na, hast du falsch verstanden? Ich habe die Gaben bekommen, dass ich anderen Menschen diene und dass ich meine Gaben einsetze, besonders auch in der Gemeinde, also hier im Christuszentrum, Einsetzen der Gaben. Aber wir haben die Gaben auch bekommen, dass wir Menschen außerhalb der Gemeinde dienen. Und es ist manchmal so leicht, in der Gemeinde Menschen mit Gaben zu dienen und manchmal so herausfordernd, außerhalb der Gemeinde Menschen mit meinen Gaben zu dienen. Und da auch der Schritt, Herr, wenn du mich begabt hast, dann setze ich das zum einen in der Gemeinde ein, vielleicht lose oder in einem Dienst oder wie auch immer, aber ich möchte es auch außerhalb der Gemeinde einsetzen. Nicht mir zur Ehre, sondern dir zur Ehre. Dass andere Menschen auch diesen Geschmack des frischen Wassers bekommen. Immer als Zeichen auf ihm, immer als Zeichen auf ihn. Ströme lebendigen Wassers. Was ist mir wichtig? Manchmal Manchmal habe ich Sorge, wenn ich gerade über so Quellen predige, dass es so eine Appellpredigt ist. Das meine ich aber gar nicht. Ich meine zum einen, dass es ein Aufrütteln ist auf Missständen, immer in erster Linie in meinem Leben und zugleich immer eine Einladung Jesu für mehr. Und es bedeutet auch immer einen Schritt für uns, dass wenn jetzt eine Quelle oder ein Altar in unserem Leben erkannt wurde, vielleicht auch beim Reden, dass da ein proaktiver Schritt notwendig sein kann. Zu sagen, ja, ich habe da tatsächlich einen Altar in meinem Leben. Herr, mit deiner Hilfe reiße ich ihn ab und ich laufe in deine Arme. ist unsere Entscheidung, ob wir das tun wollen oder ob wir es nicht tun wollen. Hab da zum Nachdenken. Genau, womit stille ich derzeit den Durst meiner Seele? Das Letzte, bin ich ein Mittler des lebendigen Wassers oder doch eher ein Damm? Ein bisschen provokant geschrieben. Mir geht es da nicht um die Durchflussmenge, 50 Liter pro Minute oder 2000. Das ist der Herr Mist. Aber um ein Verständnis darüber, dass ich ein Mittler bin. Ich bin als Mittler des Lebens, des lebendigen Wassers gesetzt in dieser Welt. Ist die Frage, sind meine Schleusen offen oder sind sie nicht offen? Wenn sie nicht offen sind, woran liegt's? Ist es vielleicht auch oftmals Menschenfurcht? Ist es vielleicht dann doch, dass man das Empfinden hat, ich gebe aus dem Wenigen oder aus dem Nichts? Dass der Schwamm in meinem Herzen eh schon trocken ist und da kommt gar kein Wasser mehr raus? Dann ist vielleicht auch mal dran, eben ganz bewusst sich nochmal Jesus zuzuwenden und sagt, füll mich. Füll du mich mit deinem Geist. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade gar nichts zu geben. Entscheidung. Und ich möchte, die Band kann gerne nach vorne kommen. Ich würde es gerne so machen, dass wir eine Zeit der Stille oder des Pianospielens haben. Und ich werde danach ein bisschen beten, da reinbeten.